Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe vom DVT-Podcast Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin Sprecher der Geschäftsführung beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Wir begrüßen in unserem Podcast hier immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute geht es um die Frage, endet die Moral am Regal? Und dazu haben wir als spannenden Gesprächspartner Professor Dr. Peter Kenning von der Universität in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professor Peter Kenning. Herr Kenning, Sie haben den Lehrstuhl für Marketing oder Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing an der Universität in Düsseldorf inne und befassen sich mit Lebensmittel auch, mit Lebensmittelmarketing. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Universität Düsseldorf ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich mit Lebensmitteln beschäftigt, aber Sie werden mich vielleicht jetzt eines Besseren belehren.
Ja, tatsächlich. Also aus meiner Sozialisierung im Bereich Marketing heraus ist es natürlich so, dass das Konsumgütermarketing ja einen ganz, ganz großen Teil eben der Vermarktungsprozesse und der Anwendungsbereiche in der Marketingforschung darstellt. Das heißt, man kommt da gar nicht dran vorbei am Konsumgütermarketing, wenn man Marketing ja lehren will und wenn man auch im Marketing sozusagen unterrichtet wird. Und das kombinierte sich dann eben auch mit dem Handelsmarketing, was ich seinerzeit in Düsseldorf eine längere Zeit betrieben habe, wo ich früher dann auch schon in Münster als Geschäftsführer des Instituts für Handelsmanagement gearbeitet habe. Und in dieser Kombination Konsumgütermarketing und Handelsmarketing ergab sich dann ein starker Fokus auf die Lebensmittelbranche. Das begann schon um die 2000er Jahre, wo ich meine Promotion geschrieben habe an der Universität Münster noch zu dem Thema Vertrauensmanagement im Lebensmitteleinzelhandel vor dem Hintergrund ja der BSE-Krise, die einige vielleicht noch erinnern werden, wo es dramatische Umsatzeinbrüche durch Marktversagen gab. Und das führte dann dazu, dass ich mich mit diesem Bereich sehr früh beschäftigt habe und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Das war total spannend, das ist ökonomisch hochrelevant, wahnsinnige Vielfalt, die man in der Branche hat, eine unglaubliche Dynamik. Also das, was man als Wissenschaftler möchte, viele Fragen und tolle Menschen auch, mit denen man zusammenarbeiten kann.
Jetzt muss ich immer die Frage am Anfang stellen, die uns ja, wenn wir in der Landwirtschaft unterwegs sind, bewegen. Stammen Sie aus der Landwirtschaft? Haben Sie einen landwirtschaftlichen Hintergrund?
Ja, das ist tatsächlich naheliegend, wenn man aus Münster kommt, dass man einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat. Ich sage das mal so, wir hatten teilweise schon enge Bezüge zur Landwirtschaft. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man aus dem Münsterland kommt, aus einer kleinen Gemeinde mit 6000 Einwohnern. Wettringen, das ist mein Heimatort. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel mit Landwirtschaft zu tun gehabt. Meine Großeltern arbeiteten noch als Knechte auf einem Hof. Ich habe als Junge damals für die eigenen Tiere zu Hause auf den abgeernteten Maisfeldern noch Mais eingesammelt mit meinem Großvater. Also ich habe eine Beziehung zur Landwirtschaft, habe das alles früher noch erlebt mit Hausschlachtungen und so weiter. Aber wir waren leider nicht im Besitz von größeren Flächen, sondern das hatten dann andere, dieses Privileg.
Okay. Ja, also das ist ja eine wichtige Frage, weil man sich immer denkt, okay, wo ist die Motivation? Aber Sie haben die schon geschildert, auch aus Ihrer wissenschaftlichen Entwicklung heraus. Und es ist ja immer erfreulich, wenn sich viele Menschen um das Thema Landwirtschaft, Lebensmittel bemühen und weitere Kenntnisse sammeln und uns mitteilen. Ja. Wir haben Sie zu der Jahrestagung eingeladen, weil wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben und auch im Vorfeld jetzt diskutiert haben, dass wir Zweifel haben, ob diese Nachhaltigkeit auch vom Verbraucher anerkannt wird. Und Ihr Vortrag hieß deshalb, endet die Moral am Regal. Das Thema Moralisierung, glaube ich, ist ein wichtiges. Ja, zusammengefasst, was würden Sie, ich will jetzt nicht Ihren Vortrag zusammenfassen in einem Satz, aber warum ist das Thema Moralisierung so wichtig?
Ja, Moralisierung ist deswegen wichtig, weil in vielen Bereichen die Produkte gerade im Konsumgüterbereich vermarktet werden können, besonders gut vermarktet werden können, wenn sie sich vom Wettbewerb differenzieren. Und Unternehmen versuchen eigentlich seit, ich würde mal sagen, etwa 50, 60 Jahren vor dem Hintergrund der zunehmenden Marktsättigung in vielen Bereichen immer wieder neue Wege der Differenzierung zu erreichen. und zu realisieren. Wir nennen das in der Marketingforschung seit vielen Jahren das sogenannte akquisitorische Potenzial. Das ist also, wenn man so will, die Möglichkeit, sich dem Wettbewerb ein wenig zu entziehen, indem man andere, bessere Produkte anbietet und dadurch dann, und jetzt wird es ein bisschen technisch, die Preiselastizität der Nachfrage reduzieren zu können. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu differenzieren. Das können Produktqualitäten sein, das können irgendwie auch Prozessqualitäten sein. Eine Art und Weise, wie man sich vom Wettbewerb differenzieren kann, ist, dass man den Konsumwert seiner Ware durch moralische Attribute sozusagen erhöht. Da gibt es auch eine spezifische Theorie dazu, mit der man das sehr, sehr gut erklären kann. Das ist die sogenannte Theory of Consumption Values, die Theorie der Konsumwerte. Und da spielen eben moralische Aspekte eine wichtige Rolle, weil der soziale Wert und der emotionale Wert einer Ware durch, wenn man so will, moralische Attribute erhöht werden kann. Zum einen kann man diese Produkte dann bei Bekannten und Freunden zeigen und sich positiv sozusagen damit auch darstellen. Das ist dieser soziale Wert, den die Moral gegebenenfalls hat. Zum anderen ist das aber auch so, man hat das gute Gefühl, dass man das Richtige kauft, dass man Teil der Gesellschaft ist, aktiver Teil sozusagen der Problemlösung und nicht des Problems sozusagen. Und diese sozialen und emotionalen Werte, die durch Moral sozusagen hinzukommen, die steigern den Konsumwert. Dadurch ist die Differenzierung möglich und dadurch hat man dann eben dieses schon eingangs geschilderte akquisitorische Potenzial. Also es ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen theoretisch, aber man kann das, glaube ich, so ganz gut erklären, was da passiert. Das ist aber kein Selbstläufer, das muss man wissen, sondern es ist so, dass Moral auch aktiv vermarktet werden muss. Und deswegen braucht man innovative Marketingkonzepte, die dann dazu führen, dass die Kunden eben auch wissen, was gegebenenfalls moralisch wertvollere Produkte sind, dass man das belegen kann, dass das glaubwürdig ist und so weiter. Und da drückt oft der Schuh. Deswegen entsteht häufig der Eindruck seitens der Partner in der Wertschöpfungskette, dass die Moral sozusagen am Regal enden würde. Aber tatsächlich braucht der Verbraucher, die Verbraucherin auch diese aktive Vermarktungsunterstützung, damit die Kaufentscheidung positiv beeinflusst werden kann. Und da liegt meiner Meinung nach auch ein großer Schlüssel zur Lösung des Problems. Also innovative Marketingkonzepte können da sozusagen dazu beitragen, dass die Moral eben nicht mehr am Regal
Ja,
endet.
wir kommen gleich dann nochmal auf die Messung zurück oder auch auf die Instrumente, mit denen man das machen kann. Aber vielleicht nochmal vorweg die Frage, bei welchen Produkten spielt das eine Rolle? Wir haben ja eine ganz große Bandbreite von Produkten. Ich sage jetzt mal von Elektro, von der Kaffeemaschine, sage ich jetzt mal, fällt mir gerade ein, wenn man noch morgens einen Kaffee getrunken hat, bis eben zu Lebensmitteln, ja. Bei welchen Produkten spielt das eine größere Rolle und hat das eine höhere Präferenz beim Verbraucher und bei welchen weniger?
Ja, also theoretisch kann man das ganz gut begründen. Das sind eben diese beiden Werte, der soziale Wert und der emotionale Wert. Und der soziale Wert ist natürlich dann besonders tragfähig, wenn das Produkte sind, die gegebenenfalls in Gemeinschaft oder Gesellschaft konsumiert werden. Das sind eben zum Teil Lebensmittel. Manche Lebensmittel werden vielleicht im systemgastronomischen Bereich zwar in Gesellschaft vermarktet, aber da sieht man sozusagen dann nicht, ob sie bestimmte Prozessqualitäten haben. Und über den emotionalen Wert sozusagen gilt das grundsätzlich für jedes Produkt, weil eben der Kunde, wenn er denn weiß, dass das ein nachhaltiges Produkt ist, bei der Verwendung dieses Produktes, bei dessen Nutzung, immer dieses gute Gefühl haben kann, dass er sozusagen hier etwas Wertvolles für die Gesellschaft, für die Umwelt leistet. Und deswegen grundsätzlich sollte Moral bei allen Produkten und Dienstleistungen eine Rolle spielen können über den zusätzlichen emotionalen Wert. Besonders stark ist der Effekt dann allerdings, wenn noch dieser soziale Wert hinzukommt, also bei Produkten, die in Gemeinschaft oder Gesellschaft konsumiert werden, beziehungsweise die in Gemeinschaft und Gesellschaft demonstriert werden können.
Ja, und wir haben eben so, wenn es in der Gemeinschaft ist, gesagt, dann spielt es eine größere Rolle. Also würden Sie sagen, dass wenn ich jetzt im Restaurant sitze, dem eine höhere Präferenz beimesse? Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich an viele denke, die Lebensmittel wertschätzen, ja, aber dann im Restaurant auf einmal ganz anders speisen. Wir haben auch keine eindeutige Deklaration. Also es gibt viele Restaurants, die heute schon ausweisen, wo ihre Produkte herkommen, aber überwiegend ja nicht.
Genau, das ist dann der wichtige Punkt. Kann ich das sozusagen zeigen, dass dieses Produkt jetzt irgendwelche bestimmten Prozessqualitäten hat? Und das ist natürlich bei, ich mache das mal etwas plakativ, bei einem Schnitzel, was auf dem Teller liegt, nicht erkennbar. Es ist eigentlich erkennbar bei der Bestellung. Also wenn jemand zum Beispiel ein veganes Produkt kauft oder ein vegetarisches Produkt kauft, dann hat das in bestimmten Milieus, in bestimmten Peer Groups natürlich eine ganz andere Signalwirkung. Deswegen finden wir das auch zum Beispiel bei jungen Leuten oft, dass die dann eben vegan und vegetarisch essen, weil sie in ihren Peer Groups dafür, je nachdem in welchem Milieu sie sind, eine Anerkennung bekommen. Und deswegen sehen wir diese Produkte auch vermehrt eben auf den Karten in entsprechenden Restaurants, dass es da vegane und vegetarische Produkte gibt. Aber wenn das Produkt dann oft auf dem Teller ist, geliefert wird, ja, dann ist es nicht unmittelbar erkennbar. Da wäre meiner Meinung nach auch eine gute Möglichkeit, zusätzliche Vermarktungs- und Differenzierungsansätze hineinzubringen, indem vielleicht die bestimmte Dinge, die mit dem Konsum verbunden sind, nochmal gesondert markiert werden. Das können ja Servietten sein, das können die Teller sein oder ähnliches, sodass es erkennbar wird. Aber ganz durchgängig sozusagen dann diese Vermarktungskonzeption nicht. Und das meine ich eben auch mit innovativen Marketingkonzepten. Wie sorgt man dafür, dass ein unmarkiertes Produkt trotzdem dann erkennbar bestimmte Prozessqualitäten hat, die im Kontext der Moralisierung als positiv wahrgenommen werden würden?
Ja, Sie haben das ja an einem Beispiel in unserer Tagung gezeigt, am Salz. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
Ja, also das ist eben so, Salz, was ja eigentlich aus der ökonomischen Perspektive ein homogenes Gut ist, ähnlich wie vielleicht Wasser oder Zucker oder ähnliches, sieht man eben auch, dass durch diese zusätzlichen Konsumwerte letztendlich Zahlungsbereitschaft erlöst werden kann. Weil wenn wir uns ein Basissalz angucken, sagen wir mal Bad Reichenhaller, dann wird das in der Regel so für ungefähr 70 Cent, 500 Gramm verkauft. Aber auf der anderen Seite haben wir dann teilweise rosa Himalaya-Salz bei der Rewe oder wir haben ganz besondere Salzvarietäten teilweise dann im sehr gehobenen Einzelhandel. Und da können teilweise dann Preise realisiert werden, die das 50, 60-fache von dem sind, was eben dieses Bad Reichenhaller-Salz gegebenenfalls realisieren kann. Und das kann man eigentlich nur dadurch erklären, dass man sagt, da sind irgendwelche anderen ergänzenden Konsumwerte sozusagen im Spiel, die diese höhere Zahlungsbereitschaft erlösen. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Wasser, wenn Sie häufiger mal mit der Deutschen Bahn fahren, dann sehen Sie zum Beispiel, dass dort aus bestimmten Gründen im Moment als Wasser immer dieses Share-Produkt angeboten wird. Und da kostet der halbe Liter 3,80 € bei der Bahn, ja. Und das ist sicherlich auch in erster Linie damit zu begründen, dass man sagt, naja, hier sehen die anderen gegebenenfalls, was ich kaufe. Ich kaufe ein nachhaltiges Produkt, was eben dann mit diesen zusätzlichen moralischen Attributen ausgestattet wird. Und deswegen habe ich eben die zusätzliche Zahlungsbereitschaft. Und das zahlt in dem Fall sogar, glaube ich, auch noch zumindest teilweise positiv auf das Image der Deutschen Bahn ein, die ja letztendlich versuchen, sich auch durch Nachhaltigkeit im Wettbewerb zu differenzieren. Also diese Differenzierung über Moral ist gerade bei den Produkten, bei denen es sonst sehr schwer ist, sich zu differenzieren, ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Man darf das aber natürlich auch nicht übertreiben. Man bewegt sich dann schon relativ weit oben auf der Preisabsatzfunktion und die abgesetzten Mengen sind dann natürlich nicht so wie eben bei einem Massenkonsumgut. Ja, also aber trotzdem erlösen diese moralisch aufgeladenen Produkte eine deutlich höhere Zahlungsbereitschaft.
Sie haben das ja untersucht, auch in der Praxis, welche Effekte dann auch verschiedene, ja, ich sage jetzt mal Marketingmaßnahmen haben, die eigentlich versuchen sollen, das Produkt zu erklären. Und können Sie schildern, wie Sie das gemacht haben und was Sie dabei herausgefunden haben?
Ja, also das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Fragestellung, weil in der, sagen wir mal, Wertschöpfungskettendiskussion in Bezug auf die Vermarktung von Tierwohl, und das war unser Anwendungsfall, ja immer die Frage ist, tatsächlich haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher, die immer nur behaupten, gegebenenfalls, dass sie für eben gegebenenfalls nachhaltigere Produkte hier waren, jetzt sozusagen übersetzt mit dem Thema höhere Haltungsformen, bereit sind, mehr zu zahlen oder stimmt das gar nicht? Am Point of Sale endet dann, wie gesagt, die Moral dann am Regal. Und wir wollten einfach mal rausfinden, ob das tatsächlich so ist, also ob man nicht auch durch gutes Marketing eben die entsprechenden Produkte dann auch mit höheren Umsätzen sozusagen vermarktet bekommt. Und wir hatten dann im Rahmen Rahmen eines vom BML geförderten Forschungsprojektes, dem Social Lab Projekt, die Möglichkeit in einem Reallabor, und das war tatsächlich das erste Reallabor im Lebensmitteleinzelhandel, unter Beteiligung der Edeka und unter Beteiligung weiterer Akteure in der Wertschöpfungskette eine Marketingkonzeption nicht nur zu entwickeln, sondern auch in 10 ausgewählten Märkten im Rhein-Ruhr-Gebiet eben zu testen. Durften für ein halbes Jahr lang mal so richtig schön Marketing betreiben. Also ganz lehrbuchhaft sind wir da rangegangen, haben dann im Prinzip eine Marketingkonzeption theoretisch fundiert entwickelt und die dann auch umgesetzt. Und wir haben dann gesehen, dass es uns gelungen ist, eben in der Haltungsform 3, und das war auch das Ziel, diese Haltungsform sozusagen in den Fokus zu nehmen, die Umsätze, die Umsatzanteile signifikant innerhalb von 6 Monaten zu steigern, durch eben diese entsprechende Marketingkonzeption. Aber diese signifikante Steigerung bezog sich auf einen Prozentpunkt. Ja, das war zwar in Bezug auf das Basisniveau ein messbarer Effekt, aber kein Effekt, bei dem man jetzt sagen könnte, ich mache das mal etwas plakativ, die Leute haben uns die Ware aus der Hand gerissen, weil sie jetzt auf einmal gesehen haben, das ist Haltungsform 3. Also es war schon so, dass man das Ganze sehr begrenzt sozusagen sehen konnte. Und das passt aber auch zur Theorie, weil dieses akquisitorische Potenzial hat eben auch nur einen bestimmten Bereich, in dem es seine Wirksamkeit entfaltet. Und irgendwann spielt dann der Preis doch wieder eine gewisse Rolle. Und der zusätzliche Konsumwert, den man dann eben durch die Moral addieren kann, trägt dann eben die höheren Preise irgendwann nicht mehr. Also insofern war das theoretisch eigentlich auch erwartbar, dass es da einen begrenzten Effekt gibt, aber das jetzt tatsächlich so zu sehen, zeigt, dass durch innovative Marketingkonzeptionen zumindest ein Teil der Problematik der Vermarktung von Nachhaltigkeit gelöst werden könnte. Und das wäre auch nochmal vielleicht der Hinweis an die Akteure in der Wertschöpfungskette, sich vielleicht auch noch mehr Gedanken über diesen Bereich zu machen, bis hin vielleicht zum Appell an die Politik, darüber nachzudenken, wie man innovative Vermarktungskonzepte vielleicht auch politisch fördern kann, ja, und unterstützen kann. Also nicht nur technologische Innovationen fördert, nicht nur soziale Innovationen fördert, sondern vielleicht auch Vermarktungsinnovationen mal in den Blick nimmt, weil da scheint eben auch ein bestimmtes Potenzial zu liegen.
Also für mich jetzt als Laien, ich versuche es gerade mal zu übertragen, wir müssen halt eben versuchen, beispielsweise durch entsprechende Labels das Produkt so zu erklären, dass man das kauft. Ja? Aber ist es dann sozusagen haben wir damit sozusagen was für die Moral getan? Oder vielleicht sind es auch andere Aspekte. Also ich sage jetzt mal bei Haltungsform 3, 4. Bei der Tierhaltung, das ist ja nicht unbedingt nur eine moralische Frage, aber auch, ja, also sehen Sie die Label kritisch oder positiv?
Also, das sind jetzt ganz viele Punkte, die Sie ansprechen. Zum einen ist ein Label zunächst nochmal keine Information. Information hat ein Label dann, wenn auf der Nachfrageseite damit was gemacht wird. Sonst sind es eigentlich nur Daten, die auf der Angebotsseite zur Verfügung gestellt werden. Und viele Labels haben eigentlich nicht diesen informativen Charakter, weil sie auf der Nachfrageseite gar keine Relevanz entfalten. Ich nenne mal ein Beispiel. Und ich hoffe, dass ich da niemand mit auf die Füße trete. Ich weiß, dass bei der Einführung des damals in den Markt gebrachten Regionalfensters sehr viel Gutes gedacht wurde und dass das Thema Regionalität auch seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher seinerzeit eine hohe Bedeutung hat und auch immer noch hat. Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass das Label letztendlich keine Verbraucherinformation darstellt, weil es kaum von den Kunden wahrgenommen wird, weil es kaum bekannt ist und demzufolge auch keine Nachfragerelevanz sozusagen entfalten kann und in dem Sinne dann auch keine Verbraucherinformation ist. Also viele Labels verkürzt dargestellt behaupten zwar, dass sie eine Wirkung entfalten und insofern dann auch eine Verbraucherinformation darstellen, sind das aber gar nicht. Bei den Labels oder der Ausdifferenzierung der Initiative Tierwohl, also der Haltungsform sozusagen, würde ich das nicht so sehen. Unsere Studien zeigen ja auch, dass diese Labels einen Bekanntheitsgrad von ungefähr 30 bis 40% haben. Das ist jetzt noch nicht, natürlich noch nicht so viel wie beim Bio-Label, das ist natürlich deutlich drüber, aber das ist durchaus beachtlich für ein doch auch noch relativ junges Label. Insofern gehe ich davon aus, dass das schon eine Verbraucherinformation sozusagen darstellt. Es ist aber eben das Label noch keine Marketingkonzeption. Zu einer Marketingkonzeption am Point of Sale gehören natürlich auch ganz viele andere kommunikative Instrumente. Das können Wobbler sein, das können Deckenhänger sein, Kundenstopper, Crowner und so weiter. Und vor allen Dingen eben ganz wichtig, das Personal. Ja, was eben auch auf die Ware hinweisen muss. Gerade wenn es um moralische, also soziale Funktionen gegebenenfalls geht, dann spielen ja andere Menschen eine wichtige Rolle. Und da hat der Verkäufer, die Verkäuferin in der Theke oder an der Theke natürlich einen wirklich großen Einfluss. Also Marketingkonzeption heißt nicht einfach nur Label und dann schauen, dass der Kunde damit schon was macht, sondern wirklich eben bis hin zur Preispolitik, die ganzen Marketinginstrumente am Point of Sale auch mit zu beachten. Also insofern, diese Labels haben eine Bedeutung, gerade die, die Sie genannt haben. Ob sie jetzt vom Kunden sozusagen eins zu eins übersetzt werden können in die Nachhaltigkeitsdimension, Ökologie, Ökonomie und Soziales, das sei dahingestellt. Aber die Menschen glauben halt, dass es den Tieren dann auch besser geht, wenn sie in einer höheren Haltungsform gehalten werden. Und damit sie dann auch vielleicht etwas Gutes zum Tierwohl beitragen. Und das ist ein moralischer Wert. Und insofern sind sie dann auch bereit, wenn die entsprechende Vermarktung erfolgreich ist, einen etwas höheren Preis dafür zu bezahlen.
Ich sehe, Sie lassen sich nicht festlegen. Aber offensichtlich gibt es weiteren Forschungsbedarf, korrekt?
Ja, das ist natürlich so. Also unser erstes Reallabor sozusagen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, wird ja derzeit nicht fortgeführt, weil die Förderung auch abgeschlossen ist. Das war auch so von vornherein gesehen. Aber es wäre natürlich spannend zu schauen, ob das gegebenenfalls auch in anderen Betriebsformen funktioniert. Wir waren ja jetzt nur in Supermärkten und SB-Warenhäusern. Also wie sieht es im Discount-Bereich zum Beispiel aus, wo wir eine ganz andere Kundschaft haben? Wie sieht es in anderen Regionen aus? Wie sieht es in anderen Warengruppen aus? Sie haben das ja eben gerade angesprochen. Auch vielleicht mal außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels zu schauen, ob innovative Marketingkonzeptionen dazu beitragen können, eben nachhaltige Produkte besser zu vermarkten. Das wäre schon sehr, sehr spannend. Ich denke jetzt zum Beispiel an auch politische Projekte in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem digitalen Produktpass, der demnächst eingeführt werden soll, die Repair-Labels, die in der Diskussion sind und so weiter. Also da könnte man noch viele, viele Marketingforschungsprojekte durchführen. Und spannend ist einfach immer, wenn man die Gelegenheit hat, mit der Praxis auf die Fläche zu gehen und dann auch wirklich zu schauen, was die Menschen wirklich tun. Und wenn man dann eben eine Marktreaktionsfunktion sieht, wie wir das geschafft haben, die theoriekonform ist, dann hat man natürlich als Wissenschaftler wirklich auch Freude daran, das zu machen.
Ja, ich merke, dass Sie die haben. Und ich habe da auch natürlich in Ihrer Vita gesehen, dass Sie auch ja in einem Beratergremium sind, nämlich im Sachverständigenrat heißt es, glaube ich, ne, für
Ja.
Verbraucherschutz. Heute ist das im Justizministerium angesiedelt. Was hat Sie dazu bewogen, diese Funktion anzunehmen?
Ja, es ist natürlich so, dass man an vielen Stellen dann auch sieht, was man gegebenenfalls im politischen Bereich für Unterstützungsbedarfe hat. Und der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen im jetzt ja Umwelt- und Verbraucherschutzministerium bis vor kurzem im Justiz- und Verbraucherschutzministerium, hat natürlich die Aufgabe, eben die Verbraucherpolitik zu unterstützen bei der Lösung verbraucherrelevanter Probleme. Tatsächlich ist das die Verbraucherpolitik, die unterstützt werden soll und nicht nur der Verbraucherschutz. Das ist ein großer Unterschied eigentlich. Und meine Motivation war, dass ich gesehen habe, dass ich in dem Bereich insbesondere die Marketingperspektive einbringen kann, weil es normalerweise eher ungewöhnlich ist, dass jemand aus dem Marketing sich für Verbraucherschutz organisiert. Aber dadurch, dass die Verbraucherpolitik natürlich weitergedacht werden kann als Verbraucherschutz und auch weitergedacht werden soll im Sachverständigenrat, war meine Motivation, die Marketing Kompetenz dort reinzubringen, weil ich die für sehr, sehr wichtig halte. Und man sieht das auch an diesem Projekt. Marketing kann einige Probleme lösen, die andere Disziplinen vielleicht nicht lösen können, aber immer im Zusammenwirken mit anderen Disziplinen. Und das war sozusagen die zweite Motivation. In dem Gremium sind wirklich ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen aus ihren jeweiligen Disziplinen, der Soziologie, den Rechtswissenschaften, aus der Ökonomie, also im Sinne von Volkswirtschaftslehre, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und so weiter. Und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in Kombination mit dem Gefühl, hier eine wichtige ergänzende Kompetenz reinbringen zu können, die dann eben im politischen Prozess vielleicht auch dazu beitragen kann, dass politische Entscheidungen besser getroffen werden. Das hat mich sehr motiviert und deswegen bin ich seit 2018 jetzt auch schon Mitglied im Gremium, war auch in den ersten 4 Jahren Vorsitzender des Sachverständigenrats.
Jetzt möchte ich Sie bitten, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich weiß, Sie werden das politisch jetzt mir beantworten. Hört die Ministerin auf Sie und das Gremium auch?
Ja, ist eine gute Frage. Es ist letztendlich auch wieder eine Marketing-Fragestellung. Tatsächlich ist das so, man muss sich das durchaus so vorstellen, dass es sehr, sehr faszinierend ist zu sehen, wie rasch eben politische Entscheidungsträger Informationen aufnehmen. Und das ist bei der Vielfalt der Fragestellungen und Interessen, die dort aufgenommen werden, soll für uns sehr spannend immer zu sehen, wie zugewandt sozusagen der Verbraucherfragen gegenüber den Verbraucherfragen eben die Hausleitung auch ist und wie schnell die Dinge dann auch aufgenommen werden können. Der politische Betrieb an sich wird aber jetzt letztendlich nicht nur meiner Meinung nach durch wissenschaftliche Fakten getrieben, sondern oft auch eben durch Gelegenheiten, durch Mehrheiten, durch Stimmungen und so weiter. Insofern ist das, glaube ich, so, wie Max Weber das mal geschrieben hat, es ist das Bohren der dicken Bretter. Und da ist man, glaube ich, als Politikberater immer gut beraten, sich gar nicht so sehr immer auf den alltäglichen, ja, sagen wir mal, Betrieb zu fokussieren, sondern eher darüber nachzudenken, was sind Dinge, die ganz grundsätzlich sozusagen relevant sind, wo dann zur richtigen Zeit das richtige der richtige Gedanke dann präsentiert werden kann, um dann eben auch eine bessere Entscheidung zu ermöglichen. Und insofern besteht die Aufgabe, finde ich, der Politikberatung durchaus auch darin, die Politik manchmal auch ein bisschen in Ruhe zu lassen und nicht regelmäßig auf Defizite hinzuweisen und diese dann zu priorisieren, sondern auch zu schauen, in welche Richtung läuft der Ball. Und dann eben zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen und sich in anderen Phasen vielleicht auch mal ein wenig zurückzunehmen. Und das ist so ein bisschen die Attitüde, die wir da im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen haben. Wenn wir gebraucht werden, sind wir da, aber wir müssen uns nicht aufdrängen.
Ich danke Ihnen herzlich. Das war ein sehr interessanter Beitrag und wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen in Ihre Arbeit und auch, wie Sie sich selber einschätzen und welche Rolle Sie haben. Das fand ich sehr gut, fand ich sehr interessant. Zum Abschluss kommt immer die persönliche Frage noch. Meistens kann man die und soll man die nur mit Ja oder Nein oder mit einer klaren Antwort versehen. Ja, damit wollen wir natürlich ein bisschen auch aus Ihrem Privaten erfahren, aber keine Sorge, es geht nicht so tief, ne? Es geht immer nur ums Essen bei
Jetzt
uns.
war es aber spannend hier.
Ja, nein, ich brauche jetzt immer nur eine Antwort von Ihnen, ein Wort, Fisch oder Fleisch?
Oh, beides gerne.
Bier oder Wein?
Eher Wein.
Wein oder Wasser?
Eher Wasser.
Wasser oder Berge?
Wasser.
Gut, das schließt an unser Vorgespräch, denn wir hatten uns ja darüber unterhalten, wo man sich gut entspannen kann und das kann man sicherlich auch am Wasser, auch in den Bergen. Das ist so mehr meine Präferenz. Wunderbar. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen vor allen Dingen auch für die Forschungsarbeit weiterhin viel Erfolg wünschen zum Wohle unserer hochwertigen Lebensmittel. Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war's für die heutige Ausgabe von Faktenfutter, unserem Podcast des Deutschen Verbands Tiernahrung. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.